Viele erinnern sich noch an den alten Hollywood-Tanzfilm An American in Paris, ein Amerikaner in Paris. Alexander Zöhle, Sie sind ein Brasilianer in Bern. Sprechen wir doch über Mentalitäten. Beginnen wir mal bei dem, was wir vielleicht viele nicht erwarten. Was in der Schweiz ist ähnlich hier wie in Brasilien?
Ja, also ich würde das spezifisch für Bern sagen, weil also hier läuft das Leben, habe ich das Gefühl, mit weniger Stress als in Deutschland zum Beispiel. Also, meine erste Erfahrung hier in der Schweiz war so in der Arbeit, als um 9 Uhr so mein Chef mir sagte, okay, jetzt machen wir eine Pause. Ich habe gesagt, schon? Also, ja, z'nüni. Und dann saßen wir da und haben Gipfeli gegessen, einen Kaffee getrunken und ich war überhaupt nicht gewöhnt. Also, und er hat mir dann gesagt, ja, guck mal, wir nehmen hier Zeit auch fürs Leben und wir arbeiten mehr als in Deutschland. Also man hat in der Schweiz nämlich also mehr Arbeitsstunden als in Deutschland, generell weniger Urlaub. Aber sich Zeit nehmen für Geselligkeit, für solche Momente also, und so wie das Leben sich in Bern abspielt ein bisschen, also, das ist sehr ähnlich und manchmal vergleiche ich sogar Bern mit Bahia, Salvador. Es gilt auch eine Stadt in Brasilien, wo die Stadt hat einen Ruf, so dass es alles dort langsam läuft. Das wäre vielleicht also eine erste Ähnlichkeit. Also, und dann zweitens wäre so, ja, die Natur hier. Ich fühle mich ein bisschen auch fast wie in Rio, weil man hier überall eine Natur hat, einen Fluss, wo man, wie ich hier so mal in Copacabana mache, wo man auch einspringen kann, schwimmen. Also, das fand ich ein unglaubliches Privileg und das hatte ich nicht in Deutschland. Also.
Nun ist die Fischvielfalt in der Aare wahrscheinlich ein bisschen kleiner als bestimmt dort bei der Copacabana.
Genau.
Wir hier haben das Bild, dass Brasilianerinnen und Brasilianer sehr gefühlvoll sind, dass sie spontan sind, dass sie Musik mögen, dass sie offen sind. Stimmt etwas von diesen Klischees?
Ja, also man sagt, dass Brasilianer eigentlich also das Leben nicht planen kann, er lebt also heute und wenn überhaupt, dann denkt er so an morgen. Aber und das ist der Grund, also warum Brasilianer öfter so schwer tun mit Pünktlichkeit. Also okay, das sind alle Klischees, aber es hat ein bisschen auch Wahrheit drin. Also ja, man trifft gerne so Freunde und plötzlich enden komplett seine Pläne, je nach Konstellation, nach Situation, nach Wetter. So, und weil vielleicht viele das Gefühl haben, also ja, das Leben muss gelebt werden, heute, also nicht morgen oder übermorgen.
Ein Brasilianer hat mir einmal gesagt, in Brasilien sei es unhöflich, im Zugsabteil von den Leuten wegzusitzen, in ein eigenes leeres Abteil. In der Schweiz sei er aber komisch angeschaut worden, als er den letzten Platz im Viererabteil gewählt hat, obwohl nebenan im Viererabteil nur eine Person saß. Also ist das so in Brasilien, dass Kontakt erwünscht ist und gesucht wird quasi?
Ja, also die Leute haben einen ausgesprochenen Drang zu kommunizieren. Also,
einen Drang?
Ja, so also eine Lust. Mhm. Ich habe einmal so am 31. Dezember so bin ich von Zürich nach Brasilien geflogen und dann saß ich am Strand und dann hat jemand mich angesprochen. Und meine erste Reaktion, also wie man öfters hier in der Schweiz tut, also ja, was will der von mir? Und gleich also Misstrauen. Und dann hat er mir gesagt, aber sind Sie krank? Und ich sage, nein, eigentlich geht es mir gut. Also ja, aber Sie sehen so traurig aus. Aber nein, ich bin jetzt gerade gekommen nach 10 Stunden Flug. Also ja, aber Sie sehen so traurig aus und hat so eine komische Gesichtsausdruck. Also wollen Sie was trinken? Dann hat er mir was angeboten. Und dann, ich habe bemerkt, also, dass ich vielleicht winterbedingt also ein bisschen diese Verschlossenheit schon in mir hatte. Und ich habe bemerkt, dass die Leute in Brasilien, die nehmen schon wahr, wer in der Nähe ist, was jemand sagt, also welchen Ausdruck man sein Gesicht hat. Also das ist eine Sache, die ich immer wieder in Brasilien merke. Also diese, auch zum Beispiel so ein Taxifahrer, seine Lust, also sich mit dem Gast zu unterhalten, zu fragen, so, ja, was ist das für ein Mensch oder ein Busfahrer oder der Kellner. Also das ist, deswegen, man kommt in Rio an und fängt an zu reden, auf einmal.
Ist denn eigentlich die brasilianische Gesellschaft eher eine Wir-Gesellschaft? Also die schweizerische Gesellschaft ist ja eher eine Ich-Gesellschaft. Die Individualität ist ja stark ausgeprägt.
Ja, würde ich nicht sagen, weil ich meine, was auch unsere Gesellschaft prägt, also sind die sozialen Unterschiede. Und dann man kann auch das in Brasilien erleben, dass man auch durch sein Äußeres, seine Hautfarbe so beurteilt wird. Und dann, wenn man sich mit dem Gesprächspartner identifiziert und sagt, das ist eine von uns, also dann kann man direkt angesprochen werden. Aber es kann auch passieren, dass man vollkommen ignoriert wird. Also, und das habe ich in Brasilien einmal erlebt, als ich Student war und dann einen Job als Kellner in einem Restaurant genommen habe. Dann habe ich gleich gesehen, dass ich als Kellner vollkommen anders wahrgenommen war als ein normaler Student. Also plötzlich als Kellner, dann ging ich ein paar Stufen runter. Und dann gab es viele Gäste, die zum Beispiel mir keinen guten Tag gesagt haben oder die gesagt haben, sie sind vorbeigekommen und haben nicht unsere Pizza geschnitten. Also ohne zu grüßen. Dann also habe ich festgestellt, ja, also es ist mehr ein Klischee. Also im Grunde genommen sind wir so auch eine stark individualisierte Gesellschaft, bedingt ein bisschen durch die sozialen Umstände.
Um das aufzunehmen, was Sie jetzt gesagt haben, in Brasilien lebten laut der letzten Volkszählung im Jahr 2010, das sind die Zahlen von damals, 48% Weiße, 43% Mulatten und Mestizen, 8% Schwarze, 1% Asiaten und 0,4% Indigene. Und Beobachter sprechen, das ist jetzt angelesenes Wissen, ich zitiere hier nur, Beobachter sprechen von einer paradoxen Mischung aus Toleranz einerseits und aus Rassismus, die sich manchmal zeige. Also ist das, was Sie angesprochen haben, geht das in diese Richtung, auch wenn das ist jetzt ja nicht kein Rassismus, wenn man sie anders behandelt, weil sie Servicepersonal sind?
Ja, aber anders als die USA, die Portugiesen, die nach Brasilien ging, also vor 500 Jahren, also es war schon ein kleines Volk und auch ein durchgemischtes Volk, also durch den arabischen Einfluss und so weiter. So. Und dann ihre Strategie damals war einfach so, sich immer zu vermischen. Also deswegen war Brasilien von Anfang an ein sehr durchgemischtes Land.
Das ist der tolerante Teil, oder?
Ja, das ist der tolerante Teil, also. Und anders als in den USA, also es gab da keine Abstaltung, richtig Trennung also zwischen Rassen. Also in Brasilien gab es immer eine starke Durchmischung, aber gleichzeitig auch eine starke Rassismus. Und das ist ganz tief drin. Also ich habe auch als Student mal als Volkszähler gearbeitet und wir hatten eine Frage, die wir stellen mussten an die Bevölkerung, war so, wie definieren Sie sich? Also was für eine Hautfarbe haben Sie? Und nach einem Jahr Arbeit als Volkszähler haben wir festgestellt, also, dass es über 500, 600 Definitionen gab. Also viele könnten sich nicht als schwarz bezeichnen, haben sich eher als Schokolade, Bonbon, braun, als dunkel. Also das zeigt, wie schwierig es ist, sich da in Brasilien zu definieren. Aber gleichzeitig gibt es eine starke Lust, sich zu, also weiß zu werden. Und das erlebt man immer wieder so mit schwarzen Persönlichkeiten, also wie Pelé, die paradoxerweise immer weiße Frauen hatte. Und Rassismus erlebt man in Brasilien so nicht nur durch die Hautfarbe, sondern auch soziale Schicht. Also, aber es ist so, immer so, dass hauptsächlich die armen Leute sind eh dunkel und reiche Leute sind eh weißer. Und dann erlebt man immer wieder Situationen, wie zum Beispiel jemand in einem Restaurant schlecht behandelt wird oder eine Tür nicht richtig aufgemacht wird. Oder wir haben starke Gesetze. Also Rassismus ist in Brasilien ein Straftat. Eines, wo man sofort im Gefängnis landen kann. Aber ich habe selber als Jugendlichen, also als junger Mensch, also da in Brasilien erlebt, dass zum Beispiel so in dem Haus, wo ich gelebt habe, dass ein Richter, der schwarz war, nicht in dem Haus heimgehen könnte. Also dass der Portier ihm gesagt hatte, sie müssen den Aufzug für Angestellte nehmen, weil der Portier nicht wusste, dass der Mann ein Hausbesitzer war und noch dazu ein Richter. Und in Brasilien ist ein ja, ich würde sagen, so ein extrem stark rassistisches Land, aber Rassismus wird anders erlebt als in den USA. Es ist diffus, ist sehr, sehr, sehr komplexer.
Der schwarze Philosoph Silvio Almeida kritisiert, dass Schwarze benachteiligt sind, also das, was Sie jetzt sagen, aber dass sich das wirklich als Benachteiligung zeigt in der Gesellschaft, dass zum Beispiel auch Schwarze viel eher von der Polizei erschossen werden, dass 3/4 der ärmsten Brasilianer arm sind. Und er sagt, der Rassismus, den man in Brasilien erlebe, sei nicht die Folge einer irgendwie entarteten Gesellschaft, er sei das Fundament. Und er führt das zurück auf das 16. Jahrhundert, als ein System von Privilegien entstand für die portugiesischen Kolonialherren. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, also Brasilien war das letzte Land in der westlichen Welt, das die Sklaverei abgeschafft hat. Es war so 1888. Und als die Sklaven in Brasilien befreit wurden, also die gingen hauptsächlich in den Zentren und bildeten dann die armen Gebiete, also die Slums. In Rio gab es eigentlich nur Platz für sie in den Bergen. Und so ist eigentlich eine gewisse strukturelle Armut entstanden, also wo ja, die Mehrheit der Armen eh dunkel sind, aber es gibt auch weiße Armen, es gibt so Mischlings. Also und im Grunde genommen, also wenn man in der Armut lebt, hat man per se weniger Chancen als Leute aus der Mittelschicht und reiche Leute, weil einfach so das Land immer noch sehr wenig in Bildung investiert. Die staatlichen Schulen sind schlecht ausgestattet, also viele Kinder gehen hin, und hauptsächlich um essen zu können. Wir bringen da 3 Stunden und dann, daher haben sie extrem wenig Chancen später im Leben. Und man sieht das so, dass dieser Rassismus auch ein bisschen anders strukturiert als in den USA war. Zum Beispiel vor kurzem habe ich erfahren, das wusste ich auch nicht, dass unsere also berühmteste Sänger Gilberto Gil, der auch schwarz ist und mal Kulturminister war, dass eigentlich sein Vater Arzt war. Und war eine der wenigen Ärzte, schwarze Ärzte, der in Salvador Bahia ausgebildet wurde. Und er ging, also der Vater, so ins Landesinneren, hat eine Stelle da bekommen, hat seine Praxis gehabt. Also, und dann durch seinen Sozialzustand, dann könnte er Gilberto Gil eine bessere Ausbildung ermöglichen. Und dann ging Gilberto Gil so nach Bahia zu studieren. Dann hatte er so erlebt, dass er praktisch das einzige schwarze Kind in der Schule war. Und das in einer Stadt, wo fast 70% der Leute schwarz sind. Es ist eine Stadt, die sehr, sehr stark so von Afrika geprägt wurde, weil da so eine hohe Konzentration von Sklaven gab vor dem Ende der Sklaverei.
Gibt es denn ein Bewusstsein für dass man diese Unterschiede irgendwie beheben sollte, dass man zum Beispiel mehr in Bildung investieren müsste?
Es ist leider so, dass die Regierungen, also nicht nur die jetzige, sondern die letzten Regierungen haben immer versagt, also viel in Bildung zu investieren. Meiner Meinung nach ist die einzige Möglichkeit, also das Problem zu beheben, ist praktisch jedes Kind die gleichen Chancen zu geben. Also und das passiert immer noch nicht in Brasilien. Es gibt Versuche, zum Beispiel in der Regierung von Lula, also er hat ein Quotensystem eingeführt, nicht nur so für die staatlichen Universitäten, sondern auch so für so viele Stellen der Regierung, also praktisch, wenn man als Beamte arbeiten will, dann gibt es auch Quoten für verschiedene so Minderheiten. Und das sind so Versuche, die man unternommen hat, um das Problem zu beheben, aber es ist immer noch minimal in einem Betracht der Größe dieses Problems ist. Also.
Ich möchte noch ganz kurz eingehen auf den Fall von João Alberto Silveira Freitas, den die Polizei getötet hat, als er im Parkhaus eines Warenhauses in Porto Alegre auf seine Freundin gewartet hat. Also er wurde auch als der brasilianische George Floyd genannt. Es brauchte viel, bis die Ladenkette ihm Schadenersatz leistete. Er war dunkelhäutig.
Ja, das war ein sehr, sehr trauriger Fall in Brasilien. Aber es hat dazu geführt, also, dass Aktivisten wie Ricardo Fernandes, also eine große Bewegung, organisiert haben. Und die haben überall Protesten organisiert, haben praktisch also versucht, die Gesellschaft aufmerksam zu machen, dass dieses Problem besteht, dass viele junge Schwarze von der Polizei getötet werden, also von Sicherheitsgruppen. Und dann die Kette, es war nämlich Carrefour, es ist ein sehr großes Supermarktkette in Brasilien, hat sich dazu gezwungen, ihre komplette Sicherheitssystem neu zu justieren, neu zu organisieren. Und die haben so viele Sicherheitsleute entlassen. Das sind praktisch Sicherheitsleute, die in den Supermärkten arbeiten. Die passen auf, dass nicht gestohlen wird und so weiter. So, und dann die ganze Direktion des Supermarkts hat sich verpflichtet, Schwarze einzustellen und dann die anderen Sicherheitsleute besser auszubilden, damit sowas nie wieder vorkommt. Also auf jeden Fall, man sieht also das Protesten und man muss schon sagen, in den letzten 10, 20 Jahren in Brasilien haben praktisch schwarze Leute sich mehr organisiert, sich besser organisiert und mehr Protesten gemacht und auch ihr Selbstbewusstsein stärker so. Und dann, das ist ein Problem, das heutzutage so darüber offen gesprochen wird. Und viele kämpfen auch dafür, dass in Brasilien weniger Rassismus gibt.
Also es wird auch nicht mehr so tabuisiert.
Nein, auf keinen Fall.
Wechseln wir zurück in die Schweiz. Eine dunkelhäutige bolivianische Freundin hat mir gesagt, dass sie als Akademikerin hier in der Schweiz auch schon Rassismus erlebt habe. Also in dieser Situation wussten die anderen Leute nicht, wie sie als Student damals im Lokal, dass sie eine Akademikerin ist, und als sie mit jemandem Bekannten auf der Straße spazierte, das war eine Frau aus Jamaika, wurde sie ganz übel beschimpft, unabhängig voneinander von mehreren 16-Jährigen, also von jungen Männern, Einheimischen. Und sie hat mir dann gesagt, sie ist integriert, sie ist bestens integriert. Sie hat gesagt, dass ihre Schweizer Freunde im direkten Gespräch das Thema lieber gar nicht diskutieren wollten. Also dass sie das auch, dass ihnen das sehr unangenehm war. Haben Sie auch schon Ähnliches erlebt?
Also meine Wahrnehmung hier ist eigentlich relativ positiv. Also im Vergleich zu Deutschland, ich habe in Berlin, also in Ost-Berlin, damals in den 90er Jahren schon Situationen erlebt, also wo ich Skinheads begegnet, also andere Gruppen von Rechtsradikalen. So. Und hier in der Schweiz in 20 Jahren habe ich noch nie erlebt. Also, und meine Auslegung war, dass bedingt durch die Migration, also das Land hat so eine lange Geschichte mit Migration, dass die Konzentration von Ausländern hier viel höher ist. Also in Bern zum Beispiel nämlich 30% fast, in der Schweiz 25%. Also dann habe ich immer gedacht, also, dass die Integration hier relativ gut läuft, die Akzeptanz auch. Auf der anderen Seite habe ich auch manche Erlebnisse gehabt. Also ich habe einmal den Nationalrat Ricardo Lumengo interviewt. Er war nämlich der erste dunkelhäutige Parlamentarier in der Schweiz, der damals gewählt wurde. Und er hat mir gesagt, also doch, es gibt Rassismus viel. Er hat viel erlebt, also, aber gleichzeitig sagte er auch so, dass durch Bildung, durch seine Arbeit, seine Leistung hat er geschafft, also in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Also er musste zurücktreten wegen einer Fehler, die er gemacht hat. Also, aber als Parlamentarier hat er schon eine Rolle gespielt damals. Also, aber er hat gesagt, es gibt schon. Und dann man sieht auch jährlich hier die Berichte der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, dass es Probleme gibt, dass die Probleme vielleicht nicht so gravierend sind wie in anderen Ländern, so, aber dass es auch gibt. Also, und ich glaube, die Minderheiten hier, so, die können eigentlich am besten sagen.
Wir haben das Gespräch heute begonnen mit der Frage nach Mentalitäten und Temperamenten. Sagen Sie uns doch noch kurz zum Schluss, was macht es aus, dass Sie sich hier in der Schweiz wohlfühlen?
Ich fühle mich hier in der Schweiz extrem wohl, zuerst durch die Sicherheit. Das war für mich immer ein starkes Bedürfnis. Als ich nach Brasilien zurückgegangen bin, nach meinem Studium in Deutschland, das war vielleicht mein erster Schock zu erleben, dass wir in einem Land leben, wo wir praktisch jeden Tag Angst haben müssen. Also wenn wir auf der Straße sind, man kann nie wissen, nie vorausschauen, also wann man wieder so eine gefährliche Situation erleben kann. Und in der Schweiz also ist das Problem praktisch inexistent. Und es geht so weit, dass einmal eine Mitbewohnerin, eine Schweizerin aus dem Aargau, mich gefragt hat, also nach 2 Monaten, nachdem wir schon zusammen gelebt haben, warum ich immer die Tür abends geschlossen habe. Ich habe immer so zweimal sogar, ich habe ihr gesagt, also ja, weil ich denke, so jemand kann in die Wohnung reingehen und dann mich überfallen. Sie hat gesagt, ich habe nie meine Tür zugemacht. Die Tür bei uns waren immer offen. Also da habe ich festgestellt, ja, so ist unglaublich, wenn man so aufwächst. Also ohne diese Urangst, den wir in Brasilien praktisch schon als Kind immer erleben. Ne?
Ja, in Brasilien leben ja viele hinter Mauern und hier in der Schweiz dürfen Türen auch manchmal offen bleiben.
Ja, stimmt. Das ist fantastisch.
Alexander Zöhle, danke für den heutigen Tag. Morgen sprechen wir dann über Brasilien und die Politik und da kommen wir im Moment nicht um Jair Bolsonaro herum.